Inside, der Talk-Podcast. Eine Produktion von Kandu Media. Und hier ist er, der Bo.
Und zum 25. Mal sage ich heute Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, zu diesem kleinen Jubiläum sprechen wir heute über ein sehr wichtiges und schwieriges Thema. Und wenn euch Dinge wie Gewalt oder Suizid triggern, dann solltet ihr diese Folge besser nicht anhören, denn genau darum geht es gleich. Und für alle Menschen, die sich mit den eben genannten Problemen konfrontiert sehen, gibt es seit 1956 in Deutschland die Telefonseelsorge. Für mich persönlich war diese Einrichtung bis jetzt nicht wirklich präsent in meinem Leben, weil ich zum Glück noch nie in der Situation war, dort anrufen zu müssen. Ob das nur mir so geht oder anderen Menschen auch, darüber werde ich jetzt unter anderem mit meinem heutigen Gast sprechen. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und seit 2019 die Leiterin der Telefonseelsorge Stuttgart. Herzlich willkommen, Martina Rudolf-Zeller.
Vielen Dank, hallo.
Frau Rudolf-Zeller, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Natürlich, wie immer, die wichtigste Frage zuerst, wie geht's Ihnen?
Mir geht's heute sehr gut. Alles ganz wunderbar.
Das ist schön, das freut mich. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was die Telefonseelsorge für eine Aufgabe hat, vielleicht können Sie das mal ganz kurz zusammenfassen.
Mhm. Telefonseelsorge ist kostenlos 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr telefonisch erreichbar. Und bei uns können sich Menschen per Telefon oder auch online per Chat und Mail melden. Wir sind erstmal wirklich für alle da, egal wie alt, welche Hautfarbe, welches Geschlecht, alle Menschen können sich bei uns melden mit ihrem persönlichen Anliegen. Und es kann jetzt wirklich ganz was ganz Heftiges sein, von einer Lebenssinnkrise bis hin zu, ich fühle mich so allein und einsam und habe gerade echt niemanden, mit dem ich reden kann über das, was mich gerade bewegt.
Okay, und was für Menschen rufen da bei Ihnen an?
Also wir erfassen jedes Gespräch statistisch, das heißt, wir wissen ziemlich genau, wer sich so bei uns meldet. Und es sind doch 75% Frauen, die sich bei uns melden, egal ob online oder per Telefon, und 25% Männer. Ich frage mich ja immer, was das wirklich bedeutet. Also sprechen die Frauen mehr über ihre Probleme? Wahrscheinlich ist doch das... Mhm. Ich würde mir wünschen, dass die Jungs und die Männer auch irgendwie mehr über ihre Konflikte sprechen und es damit auch vielleicht auch bewältigt kriegen.
Mhm. Kann man was zum Altersdurchschnitt sagen?
Ja, auch hier können wir ganz eindeutig sagen, die etwas Älteren greifen zum Telefonhörer und die Jüngeren melden sich per Chat und Mail bei uns.
Wie funktioniert es, sich per Chat und per Mail bei Ihnen zu melden?
Sie geben einfach im Internet ein, egal über welchen Browser, Telefonseelsorge, und Sie kommen auf eine Internetplattform, die den Online-Zugang ermöglicht. Leider können wir nicht so viel Chattermine zur Verfügung stellen, wie eigentlich benötigt. Wir wissen es nicht genau, aber vom Gefühl her ist es ziemlich klar, dass wir das nicht hinkriegen, den Bedarf zu decken. Aber die Mails werden auf jeden Fall auch verteilt. Vielleicht auch nochmal zum Unterschied. Chat bedeutet im Hier und Jetzt für eine Treffel oder für eine Stunde miteinander zu schreiben. Und eine Mail-Seelsorgenbegleitung heißt wirklich, über längere Zeit mit einer Person im Kontakt zu sein. Mhm. Beide Plattformen sind komplett anonym geschützt.
Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Die Leute, die bei Ihnen ans Telefon gehen, chatten und mailen die auch gleichzeitig, oder sind das eine extra Person?
Nein, unsere Ehrenamtlichen sind nicht alle, aber doch sehr viele ausgebildet in Telefon, Chat und Mail. Manche machen auch alles drei.
Okay. Gibt es denn eigentlich auch Menschen, die sich mehrmals bei Ihnen melden?
Ja, das haben wir auch. Menschen in Krise natürlich. Das ist nicht natürlich mit einem Gespräch irgendwie vorbei, sondern da kann schon sein über eine längere Zeit, dass die unsere Begleitung brauchen. Wir haben aber auch verstärkt Menschen, die sehr einsam sind und die echt einfach niemand haben und manchmal auch echt Alltagsdinge mit uns besprechen, und die begleiten wir auch. Ja.
Okay, und gibt es dann auch mal Rückmeldungen von den Leuten, ob sie helfen konnten oder nicht?
Ja, das haben wir immer wieder, das ist auch eine große Freude, das kommt bei uns als Ausdruck ans Infobrett oder als handgeschriebener Zettel. Okay. Da fällt mir zum Beispiel ein, die Dame, die geschrieben hat, vielen Dank, dass ihr mir über diese Zeit geholfen habt, als die Tochter abgehauen war und die Mutter wusste nicht, wo die Tochter sich aufhält, wusste überhaupt nichts von ihr und hat sich so, so große Sorgen gemacht. Und irgendwann ist sie dann wieder aufgetaucht und der Kontakt konnte wieder angebahnt werden. Und sie war sehr dankbar, dass sie da mit uns in der schwierigen, wirklich schwierigen Angstzeit sprechen konnte.
Mhm. Sie haben jetzt auch gerade die Einsamkeit angesprochen. Was sind denn sonst noch so die häufigsten Themen, die da in den Gesprächen rauskommen?
Jetzt während Corona natürlich, aber auch schon vorher das Thema Angst. Also das Thema Angst ist ein ganz großes Thema. Und das Thema Depression, also depressive Verstimmungen.
Okay. Aber ich denke mal, Einsamkeit immer noch das Primärthema, oder?
Unter den dreien gehört Einsamkeit dazu. Was noch dazu gehört bei den Älteren, beziehungsweise bei den Betroffenen, das sind chronische Erkrankungen, Schmerzen. Und die Kombi, die ist natürlich echt toxisch. Da weiß man gar nicht, wo es anfängt. Also chronische Erkrankung, Schmerzen, Depression, Einsamkeit, das ist quasi wie eins. Und in der Mischung fast nicht auszuhalten für die Betroffenen.
Die wollen dann aber keine medizinische Betreuung, sondern quasi nur eine seelische Betreuung.
Ja, ganz klar. Wir geben auch keine juristischen Tipps und natürlich auch gar keine medizinischen. Aber die Erfahrung ist schon, wer im Umfeld, wenn ein Umfeld überhaupt wirklich so stabil gegeben ist, hält es aus, sich immer wieder die gleichen Geschichten anzuhören. Gell? Da geht es um eine lange Trauer oder chronische Schmerzen und es wird nicht besser und es hält so ein Umfeld fast nicht aus. Das kann man sich immer mal wieder anhören, aber eigentlich nicht wirklich lang. Und ich spreche bei der Telefonseelsorge von einer Schwarmgeduld. Wir sind ja viele Ehrenamtliche und auch wenn Menschen öfter sich bei uns melden, dann ist das immer verteilt, die sprechen immer mit jemand anderem und dadurch können wir auch Situationen, die sich nicht ändern lassen, die fast nicht aushaltbar sind für Menschen, gut mittragen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Einsamkeit ist eins der größten Themen bei der Telefonseelsorge. Gleichzeitig scheint es aber gesellschaftlich immer noch sehr tabuisiert zu sein. Warum ist das so?
Ja, es ist eigentlich wirklich bedauerlich. Es haftet ein Hauch des Makels an der Einsamkeit, als wären Menschen selber schuld dran. Mhm. Als würde irgendwas komisch sein an denen und deshalb sind sie allein. Aber es ist auch erforscht mittlerweile, dass Einsamkeit etwas ist, das kann alle treffen. Und es hat gar nicht so viel mit dieser Person zu tun. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch an Studenten denke, die neu jetzt irgendwo an der Unistadt anfangen unter Corona-Bedingungen, da konnte keiner sich ein gutes soziales Netz aufbauen. Das war gar nicht möglich. Also die Studentenwohnheime leer, die WGs geräumt, alles verwaist, die Uni-Hörsäle etc. Da hat Einsamkeit Menschen getroffen, die das echt gar nicht kennen und die erstmal auch gar keine Skills dafür haben. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Was mache ich denn jetzt am besten? Okay. Die auch wirklich sehr gelitten haben.
Sie sitzen auch selber am Telefon, oder?
Ja, ich bin immer wieder auch mal am Telefon, aber es gibt doch viel anderes hier zu tun.
Was raten Sie generell Menschen, die sich einsam fühlen?
Nicht aufgeben. Und sich auch nicht in diese Opferrolle, ich mache hier so Anführungszeichen dazu, reinbegeben, sondern aktiv bleiben. Sich nicht so schnell auch zurückschlagen lassen. Also manche erzählen mir dann, ja, da war ich bei dieser Gruppe, aber nee, das war dann komisch und nach ein paar Minuten bin ich wieder gegangen. Freundschaften und Kontakte kriegt man leider halt nicht so schnell, sondern da muss man wirklich auch investieren und was tun. Und es gibt viele, viele Angebote. Und Gott sei Dank haben wir jetzt ja auch gerade keinen Lockdown mehr. Und das Leben geht wieder einigermaßen normal los, sodass dass es gut gelingen kann, einen Schritt raus aus der Einsamkeit. Und ich ergänze auch noch, Beziehungen funktionieren nur gut, wenn sie auch ehrlich geführt werden. Und wir leben in so einer Welt, wo es viel Schein gibt, wo vieles ganz wunderbar aussieht und gebotoxte Gesichter und es werden immer nur Erfolgsgeschichten erzählt, aber das wahre Leben ist eben nicht geprägt von der Erfolgsgeschichte, sondern da gibt es auch Dinge, die sind schwierig und sind herausfordernd und es gibt Übergänge und manches gelingt eben doch nicht. Und es ist nicht Hochglanz. Mhm. Und wenn wir uns damit zeigen, dann ist das auch eine Einladung für eine tiefere Beziehung.
Mhm. Okay. Wie sieht denn so ein ganz normaler Arbeitstag bei der Telefonseelsorge aus?
Die Ehrenamtlichen kommen, haben hier eine Übergabe, sodass es noch eine, auf jeden Fall eine Begegnung gibt mit der Person, die vorher am Telefon war. Ein kleiner Austausch, manchmal dient der einfach nur zum Smalltalk und manchmal ist es aber auch ganz, ganz wichtig, sich zu entlasten nach so einem Dienst. Ja, genau, dann gehen die ans Telefon und dann ist die Erfahrung, wenn wir freischalten, dann klingelt es sofort durch, egal an welchem Tag, egal zu welcher Uhrzeit. Der Bedarf an einem menschlichen, an einem empathischen Gespräch ist enorm groß. Wir führen pro Jahr 15.000 Gespräche.
Das ist sehr viel, ja. Arbeiten mehr Männer oder mehr Frauen bei der Telefonseelsorge?
Also ähnlich wie bei den Anruferzahlen, wir haben 3/4 Frauen, die bei uns tätig sind, sich ehrenamtlich engagieren und 1/4 sind die Männer.
Und ist es für die Anrufer je nach Geschlecht leichter, über ihr Problem zu reden? Also von Mann zu Mann oder von Mann oder von Frau zu Frau?
Kann schon auch sein und da sind wir auch ganz offen, wenn jemand sagt, ah, jetzt habe ich hier eine Frau dran, eigentlich wollte ich mit einem Mann sprechen oder andersrum. Dann kann man auflegen und einfach nochmal wieder anrufen bei uns und hat die Chance, bei jemand anders rauszukommen. Aber dadurch, dass es ja ganz anonym ist, ist die Chance groß, auch dass ein Gespräch entstehen kann. Das hätte man sich vielleicht vorher gar nicht vorstellen können.
Okay. Wie viele Mitarbeiter leisten denn bei Ihnen ehrenamtlichen Telefondienst?
Wir haben 110 Mitarbeiter hier in Stuttgart an unserer Stelle und es gibt ja noch eine katholische Stelle in Stuttgart. Da sind 60 Ehrenamtliche tätig. In Baden-Württemberg haben wir 13 Telefonseelsorgestellen mit über 1000 Ehrenamtlichen.
Wie ist denn so der Ablauf, wenn jemand bei Ihnen anruft? Also er wird ja anonym zugeschaltet, immer generell. Und wie ist dann so der weitere Ablauf? Was sagen dann die Mitarbeiter? Was kommt dann meistens von den Personen, die am Telefon sind?
Also wir sagen keine Namen und bei uns muss man sich auch eben nicht mit Namen melden, sondern darf einfach erzählen, wie es geht. Manchmal gibt es auch Menschen, die müssen erstmal eine Runde schweigen, weil es noch gar keine Worte gibt dafür, weil es noch gar keinen Mut gibt, darüber zu sprechen, was es belastet. Wir geben keine Ratschläge. Wir stellen, ich sage mal, so gut wie gar keine Fragen, weil unsere Erfahrung ist, es geht um die Gefühle der Menschen und nicht um die äußere Situation. Also sowas wie, was ist dann passiert und was war wie vorher, das ist oft gar nicht so wichtig, sondern es geht wirklich darum zu sagen, ah, da ist was, das belastet, das macht Angst. Hier gibt es vielleicht eine Entscheidung, die noch nicht gefällt werden kann, weil so viel Ambivalenz da ist oder so viel Unsicherheit. Und dann geht es um die Unsicherheit und nicht, ob das jetzt besser ist oder das.
Wie geht man mit so besonders schweren Situationen um als Mitarbeiter?
Wir qualifizieren unsere ehrenamtlich Interessierten ganze 2 Jahre und erst nach dem ersten Ausbildungsjahr kommen die Leute überhaupt ans Telefon und in den Chat. Das ist uns ganz arg wichtig, sie gut vorzubereiten, sodass sie für ganz viele Situationen schon mal gewappnet sind und im zweiten Jahr während der Supervision wird ganz viel auch bearbeitet und besprochen, sodass das Sicherheitsgefühl bei den ehrenamtlich Engagierten bei uns ganz groß ist, bevor sie in diese verschiedenen Situationen geraten oder kommen.
Also eine Art kleine Ausbildung, könnte man sagen.
Ja, ja, das ist eine richtige Qualifizierung.
Okay.
Ja.
Wie sieht die aus?
Wir treffen uns zwei Wochenenden und jeden Donnerstagabend in einer Gruppe. Es gibt Selbsterfahrungsanteile, was ich extrem wichtig finde. Man muss seine eigenen Geschichten kennen, bevor man getriggert wird und weiß, das sind meine und es gehört nicht zu dem anderen. Wir üben alle möglichen Kommunikationsmethoden und zwar nicht nur theoretisch, sondern wirklich auch praktisch. Und wir beschäftigen uns mit allen Themen, die Menschen mitbringen und die auch bei uns eben reinlaufen im Sinn von Depression, wie ist damit umzugehen, aber auch Psychose, Trauer, depressive Gedanken, suizidale Gedanken.
Aber das heißt, es kann im Prinzip jeder bei Ihnen Mitarbeiter werden?
Es ist so, dass wir wirklich da auch so eine Auswahl machen. Also wir haben einmal im Jahr einen Infoabend, da kann man sich ganz alle Fragen stellen und erfährt ganz viel über unsere Arbeit. Dann kann man sich oder sollte man sich dann bei uns bewerben und dann führen wir Kennenlerngespräche, wo wir gut gucken, passt es zu der Person oder wäre es eine Überforderung? Weil es geht mir hier auch um die Verantwortung für die Ehrenamtlichen. Ich will da niemand reinschicken und nachher ist jemand überfordert oder es wäre ein Stück zu viel. Es ist schon auch eine Herausforderung, würde ich mal sagen, aber eine positive, eine sehr sinnhafte.
Das glaube ich. Was muss ich denn mitbringen als Mitarbeiter, wenn ich hier arbeiten möchte?
Interesse am Mensch.
Okay.
Interesse, was Neues zu lernen und sich die Bereitschaft, sich auch in so eine Gemeinschaft reinzubringen. Mhm. Wir leben hier viel auch in Gruppe, Supervisionsgruppe, Ausbildungsgruppe, Fortbildungseinheiten, wo wir auch immer in Gruppen sind und uns da auch austauschen. Das braucht's. Und auch ein bisschen Zeit, weil es ist natürlich schon, man lässt sich schon auf ein Engagement ein. Wir wünschen uns 14 Stunden im Monat Einsatz am Telefon, Chat oder Mail und 5 Nächte im Jahr. Das klingt jetzt erstmal wenig, ist aber doch schon ganz schön anstrengend.
Okay, jetzt muss ich nochmal fragen, wir haben ja vorher gesagt, wenn ich bei der Telefonseelsorge anrufe, werde ich anonym zugeschaltet. Wie funktioniert das bei einem Chat oder bei einer E-Mail?
Da wird bundesweit zugeschaltet, also okay. Oder beziehungsweise per Zufallsprinzip verteilt. Also Mail wird per Zufallsprinzip verteilt bundesweit. Da wissen wir nur den Nickname, wir wissen sonst auch gar nicht, in welcher Stadt sitzt der Mensch.
Sie sehen auch keine E-Mail-Adresse?
Gar nichts.
Okay.
Ja,
okay.
Das System anonymisiert es komplett. Wir können das auch gar nicht zurückverfolgen, wollen das aber auch gar nicht. Und beim Chat ist eben auch eine bundesweite Plattform, die eben per Zufall, welche Stadt jetzt gerade einen Chat einstellt und wer dann diesen Chatraum betritt.
Vielleicht sollten wir eigentlich nochmal die Nummer sagen von der Telefonseelsorge. Vielleicht können Sie gerade nochmal sagen, welche Nummer das ist.
Ja, sehr gern. Das ist die 0800 111 0111.
Sie haben jetzt vorher diesen einen Telefonanruf genannt von dieser Frau, wo die Tochter verschwunden ist. Gibt es denn sonst noch weitere Anrufe, wo Sie zurückdenken und sagen, boah, das war wirklich schlimm oder bewegend?
Also bewegend finde ich immer Gespräche, auch mit jungen Menschen, die einfach in Not sind. Also was fällt mir da ein? Ein Chat mit einer jungen Frau, die sich gemeldet hat und gesagt hat, ich habe so einen Ritzdruck, hier liegt die Rasierklinge, ich halte es fast nicht aus. Und der Kontakt mit uns über den Chat geholfen hat, dass sie sich nicht selbst verletzen musste. Oft ist die Not dann wirklich jetzt ganz groß. Also das erleben wir ganz oft, da ist niemand anders erreichbar, der Arzt nicht, der Psychotherapeut nicht, vielleicht auch, weil nachts keine Freundin und dann melden sich Menschen bei uns, weil sie wissen, da ist jetzt jemand dran, der mich in dieser Situation begleiten kann und es mit mir trägt. So. Was fällt mir noch ein für eine Begleitung? Ich hatte ein Gespräch mit einer jungen Lehrerin, die ganz erfolgreich in der Schule arbeitet. Niemand dort weiß, wie es ihr eigentlich geht. Sie aber persönlich in einer ganz großen Krise war, einsam ohne Partnerschaft und mit einer hohen Selbstbildabwertung. Mhm. Also sie fand sich selber furchtbar. Da fielen dann so Sätze wie, ich bin so hässlich, ich bin schrecklich, mich liebt sowieso gar keiner. Wenn ich nicht mehr da wäre, es wird keinen Schmerzen. Mhm. Und das ist dann schon sehr berührend.
Mhm. Und was sagt man so Leuten dann?
Also unsere Erfahrung ist, wenn wir zuhören und nicht bewerten und nicht schnell auch, ich sag mal, bagatellisieren, ja, nein, ist doch nicht so schlimm und stimmt doch nicht und so, dann hat es eine hohe entlastende Wirkung. Mhm. Also es ist gut, mal alles mal so rauszulassen. Wir trösten da auch nicht weg oder wir fangen jetzt nicht an, schnell irgendwas zu machen, sondern die Person kriegt wirklich Zeit, auch in die Gefühle reinzugehen, der Trauer oder des Schmerzens, des Schmerzes. Wir erleben auch, dass die Lösung in der Person selber liegt. Also ganz oft in Gesprächen ist es so, dass Menschen dann von sich aus sagen, ja, aber da gibt es ja auch die Seite und die läuft gut. Jetzt bei der jungen Lehrerin war das zum Beispiel so, dass sie gesagt hat, ich gehe gerne in die Schule, ich arbeite liebend gern mit meinen Schülern. Da passiert was, das fühlt sich sehr gut an. Also, dass sich dann auch eine Seite im Leben zeigt, die wieder gefüllt ist mit Hoffnung, mit Kraft, mit Energie, mit Wirksamkeit. Mhm. Und auch dann mit Lösungen. Mhm. Also mit einer Idee, was können Sie jetzt selber tun, um wieder rauszukommen aus der Krise, aus diesem Loch, wo sie da jetzt gerade drin saß.
Ich habe neulich im Internet einen schönen Satz gelesen, da hat jemand gesagt, die Telefonseelsorge ist erste Hilfe für die Seele. Ja. Das trifft sehr gut, oder?
Ja, trifft sehr gut.
Okay. Wie geht man da eigentlich nach Hause, wenn man solche Schicksale am Telefon hört? Kann man da überhaupt abschalten?
Auch das ist Inhalt unserer Ausbildung, dass wir die Selbstverantwortung immer auch beim anderen lassen. Wir als Telefonseelsorge können viel leisten, indem wir zuhören, indem wir da sind, indem wir mit den Menschen sind und ihr Schicksal ein Stück mittragen. Aber die Entscheidungen und wie es läuft im Leben, die bleibt beim Gegenüber. Und das ist einfach wirklich ganz wichtig. Wir sind ja auch keine sozialarbeiterische Einheit, die jetzt dahin fährt oder Care-Pakete schickt oder irgendwie sowas. Wir hören davon, wir aktivieren, dass Menschen ihre Lösungen finden und wieder wissen, was sie als nächstes tun können. Aber wir tun es nicht für sie.
Mhm. Und das heißt zum Beispiel, wenn jetzt jemand am Telefon suizidale Gedanken hat und sie können ihn nicht davon abbringen, wird dann danach die Polizei eingeschaltet, oder?
Also wir aktivieren ungefähr 3 bis 6 Mal im Jahr den Rettungsdienst.
Oder Rettungsdienst, genau, das war.
Aber das tun wir nur, wenn Menschen uns dazu bemächtigen. Mhm. Das heißt, im Gespräch gibt es dann irgendwann den Punkt zu sagen, Mensch, soll ich den Notruf für Sie tätigen? Mhm. Dazu brauchen wir dann den Namen und die Adresse. Und dann machen wir das auch und bleiben so lange am Telefon, bis wir hören, jetzt ist der Arzt oder wer auch immer vom Hilfesystem da und übernimmt. Mhm. Wenn jemand bei der Telefonseelsorge anruft, dann gibt es immer diesen Hoffnungspunkt. Könnte doch mein Leben Sinn machen? Könnte es eine Lösung geben für meine Probleme? Gibt es doch noch einen anderen Weg als ja, als den Suizid.
Sie haben jetzt gerade die Nummer der Telefonseelsorge genannt. Die ist ja sowohl aus dem Mobil- wie auch aus dem Festnetz kostenlos. Und die Telefonseelsorge hat in ganz Deutschland die gleiche Nummer, egal von wo man anruft. Ne? Es ist aber trotzdem ein Unterschied, ob ich aus Stuttgart anrufe oder aus München anrufe, je nachdem, wo ich hingeschaltet werde. Ne? Mhm. Wie läuft sowas ab?
Also die Telekom routet die Anrufe, das heißt, sind Sie in Stuttgart, dann werden Sie eben aus Stuttgart zugeordnet. Wir sind sicher auch ein bisschen unterschiedlich, natürlich vom Dialekt. Wenn Sie in München anrufen, dann hören Sie dann einen bayerischen Dialekt. Oder wenn Sie in München sind und dann werden Sie mit jemandem sprechen aus München. Wir haben aber doch alle Telefonseelsorger in Deutschland, das sind 105, die gleichen Richtlinien. Wir versuchen, den Menschen auf eine gleiche Art und Weise gerecht zu werden und Telefonseelsorge auch als eingetragene und geschützte Marke zu präsentieren.
Ist die Anzahl der Anrufe eigentlich gestiegen, seit es Mobiltelefone gibt?
Keine Ahnung.
Also kann man pauschal nicht sagen?
Kann ich nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass der Bereich Chat und Mail auf jeden Fall boomt. Und das hat aber mit der Mediennutzung von jungen Menschen zu tun. Und natürlich von der ganzen Digitalisierung, die wir jetzt, den Schub, den wir auch während Corona-Zeiten hatten.
Jetzt muss ich mal fragen, warum arbeitet jemand ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge? Was sind da die Hintergründe? Warum ist es den Menschen so wichtig?
Die Ehrenamtlichen bei uns berichten mir von dem tiefen Gefühl der Sinnhaftigkeit, dass das Sinn macht, was sie tun, dass es anderen zu helfen und gleichzeitig aber auch in Kontakt zu kommen mit Menschen, mit denen man so im normalen Leben, in Anführungszeichen normalen Leben, vielleicht gar nie in Kontakt käme und auch zu lernen von diesen Menschen. Also dieser Austausch während dem Gespräch hat auch für unsere Ehrenamtlichen eine Bedeutung, die denen was bringt auch. Mhm. Ja, wie jede Begegnung, die intensiver ist, ja beiden was bringt, ganz klar.
Was ich sehr interessant finde, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, die Adresse der Telefonseelsorge Stuttgart, die man im Internet findet, ist nur die postalische Anschrift. Das heißt, wo genau sich die Räumlichkeiten befinden und wo wir auch gerade dieses Gespräch aufnehmen, ist geheim. Warum diese Anonymität?
Also die Anonymität schützt beide Seiten. Einerseits natürlich auch jeder, der sich bei uns Rat sucht oder sich meldet, darf anonym bleiben. Und das macht das Ganze sehr niederschwellig. Wir sind das niederschwelligste Teil des Hilfesystems. Es schützt aber auch unsere Ehrenamtlichen. Einerseits vor einer Überforderung. Also sowas wie, das ist eine Telefonseelsorgerin, ich glaube, da kann ich dir immer erzählen, was mit mir los ist, also auch im Privaten. Und es hat einen Schutz, dass Menschen sich trotzdem melden bei uns, die vielleicht sonst nicht anrufen würden, wenn sie wüssten, die Nachbarin ist bei der Telefonseelsorge. Bei uns kann ja jeder anrufen. Das heißt auch, dass Menschen anrufen, manchmal in einer verbitterten Stimmung mit viel Wut und viel Vorwurf. Also wir haben schon auch Anrufe, die geprägt sind, unsere Ehrenamtlichen kennen das auch, dass sie mal angeschrien werden. Und vielleicht auch bedroht werden. Und zu diesem Schutz haben wir diese geheime Adresse.
Bedroht von den Anrufern oder von vielleicht Angehörigen, die dazukommen und mitkriegen, da telefoniert jemand mit der Telefonseelsorge?
Nee, es sind dann schon wütende, frustrierte, verbitterte Menschen, die schimpfen auf alles. Und die schimpfen manchmal auch auf uns. Also solche Sätze hören wir schon auch, wie, mir geht's schlecht, ich brauche Unterstützung, keiner macht was. Ihr labert ja auch nur, ihr macht ja auch nichts. Also wir kommen dann quasi in ein Boot mit rein und Deckel drauf, so. Das erleben wir schon immer wieder auch mal.
Wie reagiert man da?
Also das darf man natürlich nicht persönlich nehmen, ganz klar, sondern das ist auch ein Zeichen von Frustration. Den Menschen geht es überhaupt nicht gut. Wut schützt manchmal auch vor Hilflosigkeit, vor dem Gefühl der Hilflosigkeit, vor Trauer, vor dem Schmerz, den das Leben da so bietet. Wir hören schon auch immer wieder von sehr prekären Situationen oder wenn Menschen gegen die Amtsmauern laufen, sage ich mal, ja, es bräuchte noch mal eine andere Unterstützung und sie kriegen es nicht und es ist schon zum 20. Mal, dann kann denen schon auch mal die Hutschnur hochgehen. Mhm. Das nehmen wir nicht persönlich.
Mhm. Okay. Sie haben jetzt gerade vorher schon die Corona-Pandemie angesprochen. Hat sich dadurch die Arbeit wesentlich verändert? Also gibt es jetzt wirklich eklatant viel mehr Anrufe als vorher?
Also wir hatten mehr Anrufe, wir haben auch längere Gespräche geführt. Vor allem im Online-Bereich war der Anstieg also ein Drittel mehr Mail- und Chat-Seelsorge, die wir hatten, die wir durchgeführt haben. Das Thema Corona hat alle betroffen, aber doch sehr unterschiedlich. Mhm. Und die Lockdown-Situation haben natürlich die Menschen alle betroffen und sehr eingeschränkt. Das Thema Einsamkeit hat sich verstärkt, das Thema Depressionen auch und Ängste auch, also alle unsere wichtigen Themen. Wir haben uns als krisenfestes System erwiesen, weil wir gar nichts umstellen mussten. Mhm. Wir waren die ganze Zeit super zu erreichen über Telefon und Chat und Mail. Also da hatten andere Teile des Hilfssystems ganz andere Probleme, wo man keine therapeutischen Beziehungen mehr, sich nicht mehr treffen konnte und sowas. Das Problem hatten wir jetzt überhaupt nicht und waren deshalb auch von Anfang an immer auch Anlaufstation für ganz viele. Mhm.
Gerade beim Thema Corona, hat sich da was am Alter geändert? Sind da mehr Junge oder mehr Alte dazugekommen?
Mehr Jüngere sind dazugekommen, ja.
Okay. Ja. Was hatten dann die so für Probleme?
Also ich sage mal nochmal auf Ihre letzte Frage. Es war wirklich so, dass zum Teil ältere Menschen gesagt haben, für mich hat sich im Lockdown gar nichts verändert. Mhm. Jetzt geht es den anderen so wie mir immer. Ich bin es aber schon gewohnt. Ich kann damit umgehen, mit der Einsamkeit. Die anderen haben es jetzt ganz schwer. Mhm. Für die jungen Menschen war es echt ein Rückschlag. Also mein Bild ist ja, in einem bestimmten Alter breitet man die Flügel aus und fliegt davon. Und das ging nicht mehr. Also keine Auslandspraktika, keine Praktika überhaupt, keine Möglichkeit zu reisen, keine Möglichkeit, Kontakte einzugehen. Wir haben immer wieder gehört, dass junge Menschen wieder im Kinderzimmer ihrer Eltern saßen und mit denen zusammen irgendwie wie zurückgeworfen wurden. Und das war schon sehr schwer für viele. Mhm.
Gibt es sonst etwas, das Ihnen aufgefallen ist beim Thema Corona an den Anrufen?
Also, das Thema Angst zieht sich ja durch. Wir sind ja immer noch nicht aus der Pandemie raus. Noch lang nicht. Allerdings hat sich das Thema Angst sehr verändert. Und zwar lebt es im Moment in dem Impfthema. Und ich bedauere das sehr, dass Menschen mehr über das Impfen und sonstige politischen Diskussionen führen und aber nicht mehr hinspüren auf ihre Angst, die dahinter steckt, vor ganz verschiedenen Sachen, gell? Vor Fremdbestimmung zum Beispiel, aber natürlich auch vor Krankheit und Ansteckung. Und da nochmal tiefer in sich hineinzuhören, das würde ich mir wünschen, dass viele Menschen das machen. Also weniger politisieren, als mal hinfühlen und zu sagen, wo sitzt denn hier eigentlich bei mir der Knoten? Und es ist Angst.
Mhm. Okay. Sie haben es gerade vorher schon angesprochen, die Telefonseelsorge Stuttgart ist ein eingetragener Verein. Das heißt, Sie bekommen finanzielle Unterstützung durch die Stadt und die evangelische Kirche, müssen aber trotzdem im Jahr die enorme Summe von 130.000 Euro selber akquirieren. Wie schwer ist sowas?
Ja, das ist schon sportlich. Okay. Also ich bin viel am Stiftungen anschreiben oder auch, wir haben eine Gruppe Öffentlichkeitsarbeit, die regelmäßig auch bereit ist, in Kirchengemeinden zu gehen oder sonstige Menschen, Frauen, Bürgergruppen, um unsere Arbeit vorzustellen. Das hat einerseits eben auch den Zweck, dass wir uns freuen über jede kleine und große Spende, aber auch den Hintergedanken hat, vielleicht gibt es jemand, der sich interessiert für dieses Ehrenamt. Wir brauchen ja immer wieder Menschen, die sich interessieren für dieses Ehrenamt. Und uns ist auch wichtig bei jedem Gang nach außen, dass deutlich wird, Menschen können sich bei uns melden, wenn sie in Krise und in Not geraten.
Ich bin jetzt im Rahmen der Recherche zu diesem Thema auch immer mal wieder auf negative Bereiche gestoßen, was das Thema Telefonseelsorge betrifft. Da gab es dann Aussagen wie, man kommt nie durch, wenn man anruft, oder die Mitarbeiter würden gar nicht auf die Probleme der Menschen richtig eingehen. Wie reagieren Sie auf solche Kritik?
Wir nehmen Kritik sehr ernst. Also Beschwerdemanagement ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir führen pro Tag ungefähr 40 bis 50 Gespräche und ich kriege so im Monat vielleicht zwei negative Rückmeldungen, dann relativiert sich das schon mal ganz stark. Aber auch diese zwei negativen Rückmeldungen nehmen wir ernst. Es ist so, dass bei uns am Telefon natürlich oder auch im Online-Bereich Menschen sitzen. Mhm. Und die Menschen haben auch gute und schlechte Momente. Es kann sein, in einem Kontakt läuft es wunderbar. Es kann aber auch sein, die zwei passen jetzt gerade gar nicht miteinander. Mhm. Da kommt oft auch so eine Beschwerde raus, dass die Bedürfnisse oder die Wünsche der Ratsuchenden in dem Moment nicht erfüllt werden, weil es nicht in dem Kontakt gut klappt. Und ja, wir versuchen so stark, unsere Erreichbarkeit zu optimieren, aber es gelingt uns nicht immer. Zu Stoßzeiten kann es sein, dass doch die Leitung belegt ist. Und dann bitte, bitte, bitte dranbleiben, es weiter versuchen, nicht aufgeben. Wir machen, was wir können, aber wir kommen an dem Punkt doch auch an unsere Kapazität.
Okay, kommen wir jetzt mal zu Ihnen direkt vor, Rudolf Zeller. Sie sind Diplom-Sozialpädagogin und leiten seit 2019 die Telefonseelsorge Stuttgart. Wie und wann kamen Sie das erste Mal damit in Kontakt?
Also mein beruflicher Werdegang ist, dass ich erst Erzieherin gelernt habe und dann Sozialpädagogik studiert habe, viele verschiedene therapeutische Zusatzausbildungen gemacht habe und 25 Jahre an der Beratungsstelle gearbeitet habe. Mhm. Und nach diesen 25 Jahren war es mir sehr nach einer Veränderung und nach einer neuen Aufgabe, und die habe ich bei der Telefonseelsorge gefunden. 2014 habe ich hier angefangen, habe 2019 die Leitung übernommen und bin vollauf begeistert von Telefonseelsorge und vertrete es mit großem Respekt auch für das bürgerliche Engagement, das hier drin steckt. Die Menschen engagieren sich psychisch und zeitlich in einem hohen Maße, und ich finde es ganz großartig.
Ich habe es ja vorhin in der Anmoderation erzählt, dass das Thema Telefonseelsorge für mich persönlich zwar immer schon bekannt war, aber dennoch relativ weit weg aus meinem Leben war, weil ich einfach nie anrufen musste. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Geht es da nur mir so oder hören Sie das öfters?
Ich unterscheide nicht zwischen Menschen, die uns brauchen, und Menschen, die uns nicht brauchen. Sondern ich glaube, dass Krise jeden treffen kann. Im besten Fall tut es das natürlich nicht. Aber wenn es trifft, dann ist gut, wenn man weiß, wo man sich melden kann und wo man Unterstützung bekommt.
Wir haben es jetzt nicht mehr lange bis Weihnachten. Dauert nur noch ein paar Wochen. Erhöht sich vor solchen Feiertagen immer die Anzahl der Anrufer?
Ja, das ist so. Es ist eine Herausforderung. Vor diesen Familienfesten beschäftigen sich Menschen sehr mit ihren Familien, und wenn es da Konflikte gibt oder vielleicht auch Kontaktabbrüche, dann taucht das in den Zeiten schmerzhaft auf. Ja, es geht auf ein Familienfest zu, und es ist aber klar, die ältere Dame, die ihr Enkelkind noch nie kennengelernt hat, weil Kontaktabbruch zur Tochter, und das taucht dann da schon sehr schmerzhaft auch in dieser Phase auf. Oder vielleicht auch sowas wie, es gibt immer Konflikte und Streit in Familien, und sagen, oh Gott, wie kriegen wir denn diese Tage gut hin, dass es nicht eskaliert, wie können wir das schaffen? Das beschäftigt Menschen schon sehr im Vorfeld.
Ist die Telefonseelsorge auch an solchen Feiertagen besetzt?
Wir sind immer da.
Okay.
Sie können an Silvester anrufen, und Weltmeisterschaft, Endspiel. Draußen hat es getobt, und ich saß hier am Telefon, und wir haben und habe mit Menschen telefoniert, die ganz andere Probleme hatten und denen ging es überhaupt nicht ums Endspiel.
Okay. Jetzt haben wir über so viel schlimme Dinge gesprochen. Nochmal, was sind denn für Sie die schönen Seiten, wenn es um die Arbeit bei der Telefonseelsorge geht?
Ich freue mich immer, ich schätze den Kontakt zwischen Menschen. Ich schätze es. Es ist ein Geschenk, wenn Menschen in Kontakt kommen und in einen positiven und tiefen Kontakt. Und wenn das hilfreich ist für den anderen, dann ist das wunderbar. Wichtig ist mir, nochmal zu betonen, dass sich bei uns jeder melden kann. Mhm. Und ich möchte nochmal wirklich meinen großen Dank an die Ehrenamtlichen aussprechen. Es ist großartig, dieser Einsatz.
Da schließe ich mich an. Frau Rudolf-Zeller, ich glaube, zu Gänze kann man dieses Thema leider nie komplett besprechen. Darum möchte ich jetzt, wie gesagt, langsam zum Ende kommen und mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir heute meine Fragen beantwortet haben. Ihnen und Ihrem Team alles Gute, viel Erfolg weiterhin und machen Sie bitte weiter so mit Ihrer Arbeit. Ich bin mir sicher, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die Sie brauchen. Und falls ihr mal in eine Situation kommen solltet, in der ihr ganz dringend jemand Außenstehendes zum Reden oder Hilfe braucht, hier nochmal die kostenlose Nummer der Telefonseelsorge, die 24 Stunden am Tag zu erreichen ist, 0800 3x die 1 0 3x die 1. Ja, damit wären wir jetzt für heute am Ende. In diesem Sinne, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Abonniert mich gerne und hinterlasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr diesen Podcast hört. Ich sage bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört auch heute meinem Gast das letzte Wort.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und genau, passen Sie gut auf sich auf.